Die OS Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück.
Alle 2 Jahre gibt es in Deutschland eine Aktionswoche, die sich mit dem Thema Alkohol beschäftigt. Wir bemühen da noch mal an dieser Stelle Herbert Grönemeyer. Alkohol weniger ist besser, das ist so das Obermotto. Es gibt immer ein einzelnes Motto für jedes Jahr. Und morgen startet diese Alkoholaktionswoche wieder. Am Mittwoch ging es schon um die ganzen Angebote, um die ganzen Veranstaltungen hier bei uns, die es in der Region Osnabrück in diesem Jahr gibt. Jetzt wollen wir mal über das konkrete Problem Alkohol und die Problembehandlung vielleicht auch sprechen. Und das mache ich mit zum einen Ulrike Sense von der Diakonie. Sie ist da zuständig für Prävention, Aufklärung unter anderem. Darüber werden wir gleich auch sprechen. Und wir machen jetzt mal eine Ausnahme und nicht Ladies First mit Carsten Meyer. Er ist Leiter des Suchtkompetenzzentrums hier in Osnabrück am Klinikum, der Chefarzt dort. Und er kann uns natürlich sicherlich ein bisschen mehr was zu den medizinischen Seiten sagen. Schön, dass Sie da sind. Erstmal hallo und schönen guten Tag Ihnen beiden.
Guten Morgen.
Herr Meyer, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und Psychotherapie und für suchtmedizinische Grundversorgung zuständig und eben jetzt quasi derjenige, der die medizinische Seite mal für uns so ein bisschen beleuchten soll. Die medizinische, vielleicht auch sogar pathologische Seite. Können Sie uns mal ganz kurz erklären vorab, was eigentlich bei uns so passiert im Körper und auch im Kopf natürlich, Sie sind ja Neurologe auch, wenn wir Alkohol trinken, warum das viele vielleicht so toll finden?
Ja, Alkohol setzt primär erstmal, wenn man es konsumiert, Serotonin frei und Dopamin. Das sind im Prinzip die Neurotransmitter, das heißt die Botenstoffe im Gehirn, die uns glücklicher, entspannter werden lassen. Es gibt noch sogenannte Gamma-Aminobuttersäure, die ebenfalls tatsächlich mit angetriggert wird. Auch das entspannt uns, nimmt uns Ängste, lässt uns primär etwas glücklicher werden, enthemmt uns auch ein Stück weit und in niedriger Dosis finden das eben viele Leute sehr angenehm.
Also es ist, wir werden belohnt, wenn wir sowas bekommen. Das sind Belohnungshormone sozusagen, die da was auslösen im Kopf und leider aber auch später im Körper, beziehungsweise der Körper, der wird irgendwann mal merken, wenn wir uns zu oft belohnen wollen. Das hat dann eben medizinische Folgen. Es gibt immer wieder die Frage, ab wann der Konsum denn gefährlich ist. Immer wieder liest man, ja, also ein Glas oder zwei Glas Wein am Tag, die kann man schon trinken. Aber da gibt's auch in den vergangenen Jahren immer wieder mal Korrekturen. Es wird darüber debattiert. Was sagen Sie denn?
Naja gut, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, komplett auf Alkohol zu verzichten. Es gibt so ganz klare Grenzen, dafür gibt es nicht, da eben auch die Schädigungsparameter hoch individuell sind. Man kann so durchaus ein Stück weit eine Grenze ziehen. Seit 2019 ist die irgendwann mal tatsächlich festgelegt worden, dass Frauen idealerweise maximal 2-mal in der Woche ein Glas Wein trinken sollten oder 0,2 Liter Bier. Männer das Doppelte. Die Verstoffwechselung bei Männern ist etwas besser von Alkohol als bei Frauen. Und das ist so die Grenze, ab der auch tatsächlich festgelegt wurde und festgestellt wurde, dass eben tatsächlich schon längerfristig Organschäden auftreten können. Das ist recht gering.
Das ist recht gering und es ist weniger ist besser, so heißt es ja auch. Ja. Am besten ist es sogar ganz drauf zu verzichten. Ja. Ich befürchte mal, das wird nicht durchsetzbar sein in unserer Gesellschaft, also hier bei uns in Deutschland nicht und auch in anderen europäischen nicht. Vielleicht ist es in anderen Ecken der Welt etwas anders. Das hat auch was mit Kultur sicherlich zu tun. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wann ist es gefährlich, wie viel kann man trinken, wann sprechen wir denn oder wann kann man von einer Abhängigkeit sprechen?
Da gibt es relativ klare Kriterien, die tatsächlich auch von der Weltgesundheitsorganisation festgelegt wurden. Im Prinzip kann man es ganz kurz zusammenfassend sagen, wenn wir die Kontrolle über unseren Konsum verloren haben. Sprich also die Substanz Alkohol oder auch jede andere süchtig machende Substanz, ein Stück weit unseren Willen beherrscht. Das heißt also, wir craven ständig nach einer Substanz.
Craven?
Wir suchen danach, dass eine vorrätig ist und wünschen uns, die wieder zu uns zu führen. Es entstehen gegebenenfalls Entzugssymptome. Tatsächlich, das ist schon ein deutliches Signal. Die Dosissteigerung ist ein ganz wichtiges Problem. Das heißt also, der Effekt, den wir möglicherweise durch den Konsum von meinetwegen Alkohol erreichen wollen, ist durch die Menge nicht mehr erreichbar, durch eben ein Glas Bier oder zwei Glas Bier. Das sind schon wesentliche Parameter. Das für mich auch essentielle Problem ist, wenn der Mensch die Kontrolle über den Konsum verloren hat. Sprich also, immer wieder auch es zu Filmrissen kommt, immer wieder auch es tatsächlich zu Stürzen oder ähnlichen Sachen kommt. Es kommen dann Folgeschäden, sekundäre Folgeschäden wie sozialer Rückzug. Man verliert die Kontakte, die Außenkontakte. Und das sind eben tatsächlich auch diagnostische Parameter. Davon gibt es insgesamt 7 Stück. 3 müssen über ein halbes Jahr erfüllt sein. Und dann spricht man tatsächlich von einer Abhängigkeit. Aber die Grauzone ist sehr groß. Wir wissen, dass schwerer Missbrauch sehr weit verbreitet ist. In Deutschland etwa 8% der Bevölkerung, was schon eine recht deutliche Anzahl ist. Und die Abhängigkeitskriterien sind halt sehr individuell.
Also dieses Rausziehen aus dem sozialen Leben oder Rausfallen, darüber werden wir, Frau Sense, mit Ihnen sicherlich gleich auch nochmal sprechen. Eine Sache noch, Herr Mayer, also Sie machen ja Akuttherapie bei sich im Suchtkompetenzzentrum. Sie machen Entgiftung.
Und Entwöhnung.
Und Entwöhnung. Sie bekommen dann ja möglicherweise auch immer wieder mit, dass dann da Menschen auftauchen, die schon mal bei Ihnen waren.
Ja.
Gibt es Zahlen über die Rückfallquoten? Wie hoch sind so Rückfallquoten und warum ist das so schwer, da rauszukommen?
Die Rückfallquoten sind schon sehr hoch tatsächlich. Wir sprechen in der Regel tatsächlich von einer zwischen 70- und 80-prozentigen Rückfallquote. Die höchste Rückfallquote ist im Prinzip tatsächlich in den ersten 3 bis 6 Monaten nach einer Therapie, weil die Menschen einfach auch... wir haben ja eben schon einmal kurz über das Belohnungssystem auf der einen Seite gesprochen. Wir wissen auch, dass der Mensch ja durchaus Dinge, die ihm schlecht bekommen sind, vergisst. Und das sind 2 Faktoren, wo die Menschen sich in der Regel erst nochmal wieder ausprobieren gewissermaßen und sagen, Mensch, ja, ich bin jetzt ein Vierteljahr trocken gewesen oder ähnliches, ich kann es ja mal wieder versuchen und das geht halt schief. Weil in dem Moment, wo die Abhängigkeitssituation entstanden ist, ist eben, das was sagte ich ja eben auch schon mal, die Kontrolle über den Konsum auch verlustig gegangen.
Frau Sense, Sie von der Diakonie kümmern sich um Prävention, um Aufklärung unter anderem auch. Mhm. Bei Ihnen ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei Herrn Mayer, da kommen dann auch mal wieder Menschen rein, die Sie schon mal gesehen haben, weil Prävention und Aufklärung eben leider nicht so funktioniert immer, wie wir uns das natürlich gerne wünschen. Das hat mit den Problematiken zu tun, die wir auch gerade gehört haben. Und vielleicht auch noch mit anderen. Was sind das denn so überhaupt für Angebote, die Sie da machen und an wen sind die konkret gerichtet?
Mhm. Wir bieten einmal kostenlose Suchtberatung an für Betroffene, aber auch deren Angehörige. Angehörige im weitesten Sinne, das können Nachbarn, Kollegen, Familie, Freunde und so weiter sein. Da gucken wir, da diagnostizieren wir, stellen andere Hilfsangebote vor. Das ist zum Beispiel die ambulante Rehabilitation, also die Entwöhnungsbehandlung im ambulanten Setting. Wir vermitteln in Fachkliniken, wie zum Beispiel die von Herrn Mayer. Wir machen eine MPU-Beratung.
Also das ist medizinisch-psychologische Untersuchung?
Genau, für Führerscheinverlust. Mhm. Da erreichen wir die Leute halt nicht im fortgeschrittenen Stadium, sondern es ist oft eine Intervention, die früher kommt. Und die Leute, bevor sie eine massive Abhängigkeit erreicht haben, schon, dass wir da schon intervenieren können. Wir bieten auch nicht nur abstinenzorientierte Angebote an. Wir haben zum Beispiel das kontrollierte Trinken, wo es darum geht, dann auch den Konsum einfach nur zu reduzieren. Wir unterstützen Leute in der Alltagsgestaltung, Assistenz beim Wohnen und wir haben eigentlich vielfältige Angebote.
Also es ist ja so auch viel der soziale Faktor, der eine Rolle spielt, genau. Also mit dem der Unterstützung beim Wohnen zum Beispiel auch. Kontrolliertes Trinken, haben Sie gerade gesagt, das ist auch ein Angebot, was Sie machen. Sind das Menschen, bei denen, hört sich doof an, Hopfen und Malz verloren ist, dass es dann eben das kontrollierte Trinken ist?
Nein,
oder was
ganz
bedeutet
im
das?
Gegenteil. Das kann sein, dass Leute sagen, im Moment habe ich das Gefühl, es ist einfach zu viel und wollen das reduzieren auf ein Maß, womit sie wieder zufrieden sind oder was sich mehr zum Beispiel an diese WHO-Regelung anschließt. Also das würde ich überhaupt nicht so, gar nicht zustimmen.
Was sind das so für Menschen, die zu Ihnen kommen? Also können Sie da irgendwie sagen, aus welchen Schichten, sozialen Schichten, also es gibt vielleicht immer noch bei vielen so das Bild, ja, das sind Menschen, die haben kein Geld und die haben keinen Job und denen geht es dann deswegen unter anderem schlecht. Und in welchem Zustand sind die? Also wie schlecht geht's denen?
Bei uns kommt jede soziale Schicht von ganz unten bis nach ganz oben. Da haben wir alles vertreten. Wir haben alle soziale Schichten, alle Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, ob Migrantin, ob queere Person, ob ich weiß es nicht. Und die ganze gesellschaftliche Bild bildet sich bei uns nochmal ab. Und
Gibt es Schwerpunktgruppen irgendwie so, also wo Sie sagen, also aus dem Bereich irgendwie gibt es mehr, das ist auffällig oder ist das wirklich relativ gleichmäßig?
Ich denke, was schon ist, dass manchmal gut situierte Leute versuchen zu vermeiden, in unsere Angebote zu kommen und sich dann versuchen, irgendwie über PsychologInnen oder irgendwie Burnout-Diagnose woanders sich behandeln zu lassen. Aber da sind sie und es kommen auch viele davon zu uns, also betroffen von der Problematik, ist jeder Mann und jede Frau kann potenziell sein.
Genau, wir haben ja immer noch das große Problem der Stigmatisierung. Ne? Keiner will gerne zugeben, dass er krank ist und schon gar nicht alkoholkrank, weil es ist ja immer noch mit einem sehr negativen Stempel versehen. Also bei uns kommen oftmals schon auch alle Schichten an, auch in der Akutentgiftung, wenngleich wir ganz häufig Menschen erst zugewiesen bekommen, wenn schon die sozialen Folgeschäden sehr weit fortgeschritten sind, wenn eben tatsächlich eine Trennung schon stattgefunden hat, wenn tatsächlich eben auch der Job schon gefährdet war, beziehungsweise die rausgeflogen sind und erst dann erkennt möglicherweise die Gesellschaft die Behandlungsnotwendigkeit, also vor dem Hintergrund viel zu spät. Das hatten wir ja, Herr Streeck hat das ja auch nochmal gesagt, dass es eben oftmals sehr spät behandelt wird. Und das sehen wir halt in der Behandlung auch, weil überwiegend die Stigmatisierung ein Hemmnis ist, sich in Behandlung zu begeben. Und das betrifft die Beratungsstellen genauso und uns eben halt in den Kliniken auch.
Ja, dann haben wir natürlich nochmal, also Herr Meyer hat natürlich mal Leute, die noch weiter fortgeschritten, noch chronifizierter sind. Wir haben auch oft noch Leute, die nicht so weit chronifiziert sind, weil dass sie eben noch nicht in eine Akutklinik müssen oder so. Dadurch unterscheidet sich das noch so ein bisschen.
Sie haben Herrn Streeck gerade zitiert, den Bundesdrogenbeauftragten Hendrik Streeck, oft zu spät, oft zu vorsichtig wird darüber gesprochen, oft erst, wenn der Konsum längst problematische Ausmaße angenommen hat. Die Politik spielt gleich auch noch eine Rolle. Wir wollen jetzt mal eine kurze Pause machen, einmal kurz durchatmen und dann über Maßnahmen und Veränderungen sprechen, die möglicherweise gemacht werden müssen, damit diese Problematik vielleicht ein bisschen besser in den Griff bekommen wird. Gleich nach Kellys. Wir sprechen immer noch über die Alkoholaktionswoche, die es auch gibt hier in der Region Osnabrück. Bundesweit gibt es das Ganze alle zwei Jahre. Und da geht es um das Thema, dass Alkohol, weniger Konsum auf jeden Fall besser ist, als so wie es viele machen. Und am besten wäre es natürlich, wenn man den Alkohol ganz weglässt. Darüber haben wir auch teilweise gerade schon gesprochen. Über den medizinischen Faktor habe ich gesprochen mit Carsten Meyer, dem Leiter des Suchtkompetenzzentrums hier am Klinikum in Osnabrück. Und wir haben auch schon über Präventionsangebote gesprochen mit Ulrike Sense von der Diakonie. Beide sind noch hier bei mir. Wir wollen mal ganz kurz noch ein bisschen über die gesellschaftliche Grundproblematik vielleicht sprechen, die hinter dem Ganzen steckt, hinter dem ganzen Stoff. Ich fange einfach mal mit Ihnen an, Herr Meyer. Alkohol wird bei uns, ist Folklore, kann man vielleicht sagen. Ist Kultur, gehört dazu. Also wenn man in Bayern zum Beispiel sagt, lass das mal mit dem Bier weg, das funktioniert sowieso schon mal gar nicht. In anderen Bundesländern ist es vielleicht nicht ganz so folkloristisch. Ich frage Sie beide, aber fangen wir mal gerne mit Ihnen an, Herr Meyer. Wird Alkohol verharmlost und wenn ja, warum ist das so Ihrer Meinung nach?
Naja, einerseits ist es ein Kulturgut, wie Sie eben schon gesagt haben, was seit Urzeiten schon gebraut wird und konsumiert wird und das lässt sich aus der Gesellschaft auch schlecht herausdenken. Dazu haben wir natürlich auch wunderbare Medien, die uns immer wieder auch verdeutlichen, wie toll Alkohol ist. Ich meine, gucken Sie sich einen James-Bond-Film an, der arme Kerl muss im Prinzip schon ein Leberausfallkoma haben, so viel wie der säuft, oder Dallas früher, wo ständig zum Entspannen Whisky getrunken wird oder wie auch immer. Oder jetzt bevorstehend die Fußball-WM, man kann ja leider U2 gar nicht mehr hören, ohne dass man an Sauerländer-Überflug und eine große Biermarke denkt. Wir werden eigentlich medial permanent beballert mit Werbung für Alkohol und das ist ein Riesenproblem. Da wäre theoretisch auch die Politik irgendwann mal gefragt, einzugreifen, um das möglicherweise zu verändern, wie Werbeverbote oder Ähnliches.
Aber eine Alkoholsteuer?
Alkoholsteuer wäre ein Mittel. Ich glaube aber, ich meine, wir haben es in Skandinavien gesehen, die 30% Alkoholsteuer früher hatten, da gab es trotzdem eine hohe Quote an Abhängigkeiten und genügend Möglichkeiten, sich aus den Dingen rauszudrehen. Also von daher, ich denke wirklich, es wäre eine sinnvolle Geschichte, tatsächlich ein Umdenken in der Bevölkerung hervorzurufen und das weniger über pekuniär, also finanzielle Dinge, sondern tatsächlich über Bewusstmachen der Problematik.
An Sie beide gerichtet, Frau Sense, vielleicht fangen Sie an. Wann hat sich denn Ihrer Meinung nach im Bewusstsein in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten schon ein bisschen was verändert? Es ist medial immer präsent, im negativen Sinne, wie Herr Mayer gerade gesagt hat, aber es ist medial auch anders präsent, dass eben auch öfter darüber gesprochen wird. Also mein Eindruck ist, es hat sich schon ein bisschen was im Bewusstsein verändert. Man hört ja auch immer wieder, Jugendliche trinken nicht mehr so viel, so früh. Ob das so stimmt, das lassen wir mal jetzt dahingestellt.
Der Kopfkonsum in Deutschland ist gesunken. Man sieht ja auch, dass immer mehr alkoholfreie Varianten angeboten werden. Das ist selbstverständlich ist heute, wenn man fest ausrichtet, dass auch alkoholfreier Sekt, alkoholfreies Bier da ist. Da gibt es ein Umdenken. Nichtsdestoweniger sind wir immer noch Weltspitze im Konsum von Alkohol. Das darf man nicht vergessen, von welchem Stand man ausgeht. Ich würde Herrn Mayer tatsächlich auch in einer Sache widersprechen. Ich bin eine große Anhängerin von Änderungen von Verhältnissen und ich denke, dass man schon über höhere Preise, Werbung und Reglementierung des Verkaufs, also Verfügbarkeit, Einschränkung auch was bewirken kann und da ist Politik dringend gefordert und da müssen wir weg, also Deutschland ist auch Welt, also auch in Europa Weltspitze, also in Europa weit das Land, was mit den geringsten Reglementierungen im Alkohol sowie im Tabakkonsum, also andere Länder sind da wesentlich weiter als wir und da müssen wir dringend nachlegen und nicht immer den Alkohollobbyismus nachlaufen.
Ich glaube, diese Debatte über mehr Verbote, mehr Regelungen, die wird auch in den nächsten Jahren weiterhin geführt werden. An dieser Stelle muss ich mich schon von Ihnen verabschieden und bedanke mich dafür, dass wir über dieses Thema gesprochen haben, über das man natürlich noch hätte locker eine halbe Stunde weiterreden können. Wir haben es nämlich schon gleich wieder halb, dann gibt es die Nachrichten hier bei uns aus Stadt und Landkreis Osnabrück heute mit Jan Molitor. Vielen Dank im Rahmen der Aktionswoche Alkohol, die es auch hier in Stadt und Landkreis Osnabrück gibt. Vielen Dank an Ulrike Sense von der Diakonie und an Carsten Mayer, den Leiter des Suchtambulanzzentrums am Klinikum Osnabrück.
Gerne.
Schön, dass Sie da waren und von mir nochmal der Hinweis, ihr könnt euch das Interview mit Frau Grimm vom Gesundheitsdienst auch noch bei uns auf der Seite anhören. Das, was wir hier besprochen haben, dann demnächst auch und alle Informationen zu den Veranstaltungen gibt es natürlich auch auf der Seite von Stadt und Landkreis Osnabrück. Vielen Dank. Tschüss.